öffentlichen Dienst in Wiesbaden. Im April 1966 wurde sie an die Pädagogische Hochschule in Braunschweig als Professorin berufen und erhielt dann 1972 die ordentliche Professur. 1970 habilitierte sie sich an der Universität Marburg für Neues Testament und erhielt die Venia Legendi, also die Vorlesungsbefähigung, an der Theologischen Fakultät der Philipps-Universität in Marburg. 1971 wurde ihr dort der Titel Honorarprofessorin verliehen. 1977 wurde sie ordentliche Professorin an der Technischen Universität in Braunschweig. In dieser Zeit, in ihrer bibelkritischen Zeit, wie sie heute sagt, schrieb sie Standardwerke der historisch-kritischen Methode, etwa, was auch in meiner Zeit noch bekannt war, die Gleichnisse Jesu und andere Bücher, die sie später verworfen hat. Am 5. November 1977 nämlich übergab sie ihr Leben ihrem Herrn Jesus Christus und sie tat Buße für ihr verkehrtes theologisches Denken und Lehren, wie sie selber schreibt. 1980 ließ sie sich dann aus gesundheitlichen Gründen pensionieren, aber das heißt noch lange nicht, dass sie im Ruhestand war, denn 1982 begann eine ganz neue Tätigkeit auf dem Missionsfeld mit inzwischen 56 Jahren in Indonesien, Batu, in der Bibelschule, wo sie Vorlesungen hielt. Und auch jetzt ist sie unterwegs, soweit ich weiß, von Südafrika bis Norwegen und von USA bis, ich weiß nicht, Australien.
Ja, Indonesien.
Indonesien, ja.
Australien auch mal erleben.
Ja, das ist auch ein Geschenk des Herrn, dass er noch diese Gesundheit mit, man darf sagen, 73 Jahren inzwischen geschenkt hat. Ja, soweit kurz zur Biografie.
Wir beginnen mit zwei Versen aus Gottes Wort, die gleichsam den Hintergrund bilden für das, was ich sage. Und vor diesem Hintergrund sollten Sie das alles sehen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. So ist jedenfalls dieses Wort in einer Übersetzung, die dem Urtext entspricht. In Indonesien fand ich das anders vor. Da hatten meine Studenten schon eine historisch-kritische Bibelausgabe. Da hieß das dann, alle Schrift, soweit sie von Gott eingegeben ist. Das heißt, man machte dann den Unterschied von dem in Gottes Wort, was von Gott eingegeben ist, und dem anderen nicht. Da konnte ich Ihnen nur noch sagen, also ihr müsst fleißig Griechisch lernen, damit ihr diese Verfälschungen erkennen könnt. Nun, als ich so um die 20 herum war, da war das tausendjährige Reich am Ende und die Kirche, von der mir eine Mitschülerin gesagt hatte, ach, in 10 Jahren gibt es doch keine Kirche mehr, die gab es noch immer. Und ich fing dann darüber an nachzudenken, wie das denn eigentlich sei mit dem Glauben. Ich fing dann auch nochmal wieder an, zur Schule zu gehen. Ich war schon auf der Lehrerbildungsanstalt gewesen und wir hatten dort Religionsunterricht, aber der Pastor, bei dem wir den hatten, war nicht in der Lage, einem etwas von Jesus zu sagen. Mal hörte dieses und mal hörte jenes, war ja sicher nicht ganz uninteressant, aber das, wonach das Herz fragte, das bekam man nicht zu hören. Ich ging da mal sogar mal zu dem Pastor hin, was ja an und für sich einem Schüler gar nicht so leicht fällt. Aber alles, was er mir dann gesagt hat, das war, zerbricht dir nicht den Kopf so sehr, zerbricht den Willen, das ist mehr. Aber eine Gebrauchsanweisung bekam ich nicht, wie man denn das machen könne, den Willen zu zerbrechen, und warum ich das machen sollte, das war mir auch nicht klar. Naja, ich habe gedacht, ich sollte vielleicht Theologie studieren, wenigstens so nebenbei, neben anderen Studienfach, um das dann am Ende herauszubekommen, was das denn sei mit dem Glauben. Nun ja, aber dann sagte mir eine Mitschülerin, du bist ja schön blöd, nimm doch Volltheologie, dann bekommst du doch wenigstens einen Studienplatz. Naja, ich ließ mich überreden, aber umso mehr beschäftigte mich die Sache, denn das war ja eigentlich eine halbe Lüge. Ich wollte ja gar nicht Volltheologie studieren. Und dann sagte am Ende, nachdem ich Abitur hatte, mein Vater noch, du willst doch Theologie studieren. Da gibt's so eine Freizeit für Abiturienten, da willst du doch sicher hin. Ich wollte gar nicht. Aber ich war viel zu feige, um meinem Vater das zu sagen, dass ich gar nicht wollte. Also fuhr ich dahin. Und da begegnete mir ein Pastor, der Jesus persönlich kannte. Eigentlich hatten sie für uns Abiturienten einen Pastor-Doktor vorgesehen, aber durch Gottes Weisheit bekam der gerade seine Grippe und sie mussten so in letzter Minute auf jemanden zurückgreifen, den sie wahrscheinlich niemals für uns Abiturienten genommen hatten. Aber dieser Pastor kannte Jesus persönlich. Und er hatte auch den Mut, uns zu sagen, dass wir es nötig hatten, gerettet zu werden. Dass wir ihn als Heiland brauchten. Und von uns 20 haben dann 6 oder 7 auch zugestimmt. Und das war dann ein Tag dann großer Freude hinterher. Da ging aber jeder in sein eigenes. Und das bedeutete für mich dann einige Monate später, dass ich dann zum Studium kam. Die Uni, bei der ich einen Studienplatz bekam, das war Marburg. Marburg, das bedeutete Bultmann. Für uns Theologiestudenten waren die anderen Professoren sozusagen der Rest. Aber so habe ich nun wirklich die historisch-kritische Theologie in Rheinkultur mitbekommen. Aber es hätte keinen wirklichen Unterschied gemacht, wenn ich an irgendeiner anderen der deutschen theologischen Fakultäten studiert hätte. Denn an jeder einzelnen wäre mir nichts anderes begegnet als die historisch-kritische Theologie. Nun, historisch-kritische Theologie ist vielleicht für viele von Ihnen ein Fremdwort. Was das bedeutet, werden Sie aber gleich merken, wenn ich es für Sie ein wenig mit meinen Erfahrungen füllen kann. In meinem ersten Semester hatte ich natürlich noch die Sprachen zu studieren, war aber schon im Griechisch-2-Kurs und gegen Ende des Semesters wagte ich es dann in Bultmanns Vorlesung zu gehen. Er las damals über den 1. Korintherbrief. Ich kam in die Vorlesung, als er bei Kapitel 12 war, kann mich aber an nichts erinnern aus Kapitel 12, 13 und 14. Aber ich werde nicht vergessen, was er sagte, als er zu Kapitel 15 kam. Und zu der Stelle, wo es heißt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Zu dieser Stelle, 1. Korinther 15, 4 bis 6, sagte Bultmann, hier ist Paulus nicht auf der gewöhnlichen Höhe seiner Theologie, denn er redet von der Auferstehung Jesu, als wäre sie ein historisches Faktum. So lernte ich als junge Studentin in meinem ersten theologischen Semester, dass es nicht erlaubt sei, die Auferstehung Jesu als theologisches Faktum zu nehmen. Diese Theologen hätten besser darauf hören sollen, was in dem gleichen Kapitel, Vers 17 bis 19 steht. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Und das ist die exakte Beschreibung eines historisch-kritischen Theologen. Er glaubt an Jesus. Wenn Sie solch einen Theologen fragen, ob er glaubt, dann sagt er, selbstverständlich, ich bin doch Theologe. Aber er glaubt an Jesus in diesem Leben. Und das, ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, das macht ihn wirklich zu den elendsten von alten Menschen. Und noch etwas, eine andere gute Beschreibung eines historisch-kritischen Theologen finden wir in Gottes Wort. 2. Petrus 3, Vers 3 und 4. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Ich kann mich noch erinnern, wie Bultmann sagt, wir müssen uns nun darüber im Klaren sein, dass Jesus nun seit bald 2000 Jahren nicht wiedergekommen ist und müssen darüber anfangen, wie wir das zu interpretieren haben, was in derartigen Stellen steht. Nun, noch etwas zur Frage der Jungfrauengeburt. Als ich in meinem dritten Semester war, da las ich Bultmanns Buch über die Geschichte der synoptischen Tradition und kam kurz nach Weihnachten zu dem Abschnitt über die Jungfrauengeburt. Hier schreibt Bultmann etwa, diese Geschichte sei erdacht worden, um ein Problem zu lösen, nämlich das Problem, dass Jesus von Nazareth bezeichnet wird, aber als der Messias hätte er in Bethlehem geboren werden müssen. Heute würde ich sagen, was für ein Problem ist da? Es gibt doch kein Gesetz, dass ein Mensch nur nach seinem Geburtsort genannt werden kann und nicht nach dem Ort, wo er vom Kleinkindalter aufgewachsen ist. Aber damals glaubte ich natürlich meinem Professor. Und der fuhr dann noch fort, alles, was da in diesem Abschnitt über den Kaiser Augustus und den Zensus steht, das hat dann Lukas selbst hinzugemacht. Also das Ganze nur eine erfundene Geschichte. War ja erst ein paar Wochen hinter Weihnachten. Ich hatte noch die Predigt unseres Pfarrers ein bisschen im Ohr, wo er versucht hatte, die vielen Flüchtlinge in unserer Gemeinde zu trösten und ihnen gesagt hat, ja, der Herr Jesus war ja doch auch eine Art Flüchtling. Er hatte keinen anderen Platz als die Krippe, um da hineingelegt zu werden. Und nun überlegte ich, der war ja Pastor. Also hatte er Theologie studiert. Also musste er doch wissen, was hier geschrieben stand. Wie konnte er dann so etwas sagen? Ich versuchte 2 und 2 zusammenzuzählen und bekam 5 heraus. Und nun, ich suchte Hilfe und ging zu unserem Studentenpastor. Aber da habe ich keine geistliche Hilfe bekommen. Alles, was er mir versucht hat, klarzumachen mit 2 Beispielen, die ich Ihnen ersparen will, das war der doppelte Wahrheitsbegriff der historisch-kritischen Theologie. Ja, sagen die, wenn ein Kind sie fragt, ist das wirklich wahr, dann will es hören, ja, das ist passiert. Aber für Erwachsene können sogar Märchen wahr sein, denn das sind ja Geschichten mit einer gewissen Meinung. Also, wenn Sie einen dieser Theologen fragen, glauben Sie, dass Jesus auferstanden ist? Dann wird er Ihnen sagen, aber doch selbstverständlich. Sollte es Ihnen aber einfallen zu fragen, dann heißt das, dass das Grab leer war. Dann wird er antworten, aber selbstverständlich nicht. Und Ihnen den Eindruck geben, dass Sie doch etwas sehr Dummes gesagt haben. Dies also zu einigen grundlegenden Dingen. Und nun etwas über die Prinzipien des Studierens. Wenn man diese Theologie studiert, dann wird einem gesagt, so wie es da steht in der Bibel, kann es auf keinen Fall gewesen sein. So als hermeneutische Grundeinsicht. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel klar machen. Sie wissen, was in der Bibel steht über die Einnahme des Heiligen Landes durch Israel mit Gottes Hilfe. Die Theologen sagen, nein, nein, so war das nicht, sondern die Israeliten, die waren ja Nomaden und sie hatten ihre Herden mit Kleinvieh, mit Schafen und Ziegen. In der Sommerzeit waren sie in der Lage, diese Herden in der Einöde zu weiden. Und wenn in Kanaan die Felder abgeweidet waren, dann durften sie in das Land und durften dann ihre Herden auf den abgeernteten Feldern abweiden. Und mit der Zeit ließ dann der eine oder andere sein Zelt zurück oder grub einen Brunnen. Und am Ende haben sich dann die Familien, jede einzeln, alle in das Land eingeschlichen. So erzählt man das. Im Übrigen, woher wissen die, dass das so war? Nun, sie machen Rückschlüsse aus Verhältnissen, die wir hier in Deutschland haben. Etwa die Hirten in der Schwäbischen Alb, die bringen dann ihre Schafe nach Heidelberg, wo selten Schnee fällt. Aber das ist natürlich nicht die gute Art eines Historikers, aus der Gegenwart in solch einer simplen Weise Rückschlüsse zu ziehen auf die Verhältnisse in der Geschichte. Wenn Sie nun solch einen Theologen fragen, ja, aber wie kommt das denn? Schließlich steht dann doch das in der Bibel ganz anders. Dann werden Sie ihnen sagen, ja, so hat das Volk Israel das an seinem Glauben gesehen. Aber das ist ja ein merkwürdiger Glaube, der dann angeblich ohne jede reale Grundlage entstanden sein soll. Der Theologiestudent, der das annehmen soll, der muss da gewaltig viel glauben. Aufs Ganze gesehen kann ich sagen, der muss viel mehr glauben als jemand, der alles glaubt, was in Gottes Wort steht. Wunder hält dagegen die historisch-kritische Theologie nicht für glaubwürdig. Das meinte und man meint, das könne nicht geschehen sein. Deshalb sind sie auch auf literarische Abhängigkeit der Evangelien untereinander angewiesen, denn es ist ja wohl noch denkbar, dass eine Wundergeschichte von einem Einzelnen erfunden wäre, aber dass die gleiche Wundergeschichte unabhängig voneinander zwei, drei oder viermal erfunden sein sollte. Also das strapaziert nun jede Möglichkeit zu sehr. Da muss dann eben schon der eine vom anderen abgeschrieben haben. Aber eine andere Grundidee, die jeder Theologiestudent zu übernehmen hat, das ist, man soll Gottes Wort so studieren, als gäbe es Gott nicht. Als methodisches Prinzip, ja, heißt es, es kann ja durchaus sein, dass wenn Sie dann die Bibel so studieren, dass Ihnen Gott begegnet. Aber ich sage Ihnen, da wird Ihnen niemals Gott begegnet. Das ist wie beim Computer, was Sie auf dem Monitor sehen, das hängt von dem Programm an, das Sie gewählt haben. Wenn Sie ein Computerspiel gewählt haben, dann kriegen Sie kein Buchhaltungsprogramm auf den Monitor. Und wenn ich also das Programm wähle, Gottes Wort so zu studieren, als gäbe es Gott nicht, ich schätze, dass ich da nicht die geringste Chance habe, dass er mir begegnet. Noch eine Anmerkung zum Studium der Propheten. Da wird einem gesagt, man habe zu unterscheiden zwischen demjenigen, was echt ist, was also auf den Propheten selber zurückgeht und dem, was nicht echt ist. Ich nehme mal theoretisch hier Jeremia 26, heißt es dann etwa, nun unterstreichen Sie bitte die Verse in Ihrer Biblia Hebraica, die wahrscheinlich echt sind. Also unterstreichen Sie für dieses Kapitel, das ist jetzt theoretisch genommen, Vers 2 und 4, Vers 11 und 12, dann mit Unterbrechung noch den Vers 13, das ist nicht sicher echt, aber er könnte echt sein, und dann Vers 19 bis 21. So ähnlich läuft das denn. Also die unterstrichenen Verse, das sind die, von denen dann der historisch-kritische Theologe annimmt, dass die auf den Propheten zurückgehen, und der Rest, das soll dann alles später hinzugemacht sein. Sie haben auch einige Grundregeln dafür, um zu unterscheiden, was hier als echt und was als nicht echt gilt. Also echt soll nur das sein, was Gottes Zorn und Gericht vorhersagt. Und alles andere, was noch an Guten verheißen ist für das Volk Israel, das wird dann erklärt, das hat Israel sich selber zurecht gemacht, als es in schlechten Zeiten war, um sich damit selber zu trösten. Das ist eine merkwürdige Sache, nicht, dass man sich sowas zurecht macht und sich dann dadurch noch getröstet fühlen kann. Das ist so ungefähr wie die Geschichte von Münchhausen, der sich ja angeblich an seinem eigenen Zopf aus dem den Sumpf herausgezogen hat. Und alle Prophezeiungen über die anderen Völker, die zum Beispiel Babylon oder Ägypten oder Edom dann Gericht weissagen, die soll Israel sich in seinem Chauvinismus zurechtgemacht haben. Als es dann Israel schlecht ging, soll es zu den anderen Völkern gesagt haben, in dem Sinne, wartet nur ab, ihr bekommt es auch noch. Das ist also die Art und Weise, wie man in der historisch-kritischen Theologie mit den Prophetenbüchern umgeht. Und weil man zum Beispiel die Worte über die anderen Völker nicht für echt hält, vermisst man alle die erfüllten Verheißungen. Denn abgesehen von den Endzeitprophezeiungen sind ja diese ganzen Prophetien schon erfüllt. Ich habe mal eine Freizeit über die erfüllten Verheißungen in der Bibel gemacht. Ich habe mich nur auf die Prophezeiung über Ägypten beschränkt, weil man ja alles nicht in eine einzige Woche hineinbekommt. Ich habe einen Reiseführer von Ägypten mit so einer geschichtlichen Einführung daneben gelegt und konnte nur sagen, ja, Schlacht auf das, da steht es, Schlacht auf das. Es war also wirklich sichtbar erfüllt. Die Verhältnisse in Ägypten heute sind ein Spiegel dessen, was in der Bibel verheißen war. Aber die, und das ist jetzt nur Ägypten, da sind ja nun noch viel, viel, viel mehr Völker. Aber alles das verpassen die historisch-kritischen Theologen. Aber es ist noch schlimmer, weil sie von vornherein nur die Prophezeiungen gelten lassen, die von Gottes Zorn und Gericht über Israel sprechen, haben sie am Ende dann einen anderen Gott. Diese Theologen sagen, der Gott Israels ist der Gott des Zornes und des Gerichtes. Meine, Sie kennen genug Stellen. Ich meine, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So unendlich viele Stellen aus dem Alten Testament, die wahrlich nicht Androhung von Gericht sind und Wort von Gottes Zorn. Aber diese Theologen sagen ihnen, der Gott des Alten Testamentes ist der Gott des Zornes und des Gerichtes. Und Jesus hat dann einen anderen Gott gebracht. Die meinen damit einen anderen Gottesbegriff. Und das sei denn nun der Gott der Liebe. Und sie verstehen dann wirklich den Gott des Neuen Testamentes als den lieben Gott, und der ja nun auch selbstverständlich vergibt. Nicht? Und damit verpassen sie die wahre Liebe Gottes, nämlich, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, nicht? Den, der für uns ans Kreuz gegangen ist, Das ist der Liebesbrief Gottes. Golgatha, dass Gott für unsere Sünden seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Sonst wären wir ewiglich verloren, weil der heilige Gott den Sünder nicht annehmen kann. Und diese wunderbare, herrliche Liebe Gottes, die wird von diesen Theologen nicht wahrgenommen, obwohl sie genug vom Kreuz reden. Aber sie verstehen nicht, dass das Kreuz eben nichts anderes ist, als dass der Herr Jesus an unserer Stelle gelitten hat. Und dass das Gottes Liebe ist. Und das Schlimme ist, dass deshalb die wirkliche frohe Botschaft von ihnen nicht verkündigt wird. Da kann es sein, sie bringen jemanden als Säugling in die Kirche, dann wird er getauft und geht vielleicht auch noch zum Kindergottesdienst und wird zum Konfirmandenunterricht geschickt und am Ende konfirmiert. Und dann lässt er sich später auf alle Fälle kirchlich trauen. Dann werden die eigenen Kinder zur Taufe gebracht und zum Unterricht und am Ende wird er dann schließlich durch einen evangelischen Pastor auch beerdigt, war also sein ganzes Leben kirchlich und ist doch verloren. Weil ihm niemals jemand gesagt hat, dass er Jesus selber als Heiland annehmen muss. Das ist so ein Schritt, den jeder persönlich tun muss. Es genügt nicht, irgendwo kirchlich zu sein und irgendwo dazugehören. Das ist sonst ungefähr so, wie wenn Junge und Mädchen miteinander gehen, nicht? Vielleicht jeden Sonntag und noch ein paar Mal in der Woche und sie gehen aus und sie machen vieles zusammen und am Ende, ja, davon sind sie nicht verheiratet. Verheiratet sind sie, wenn sie zum Standesamt waren. Nicht? Und so brauchen wir auch, dass wir diesen persönlichen Schritt zu Jesus tun. Jesus hat wirklich alles für uns getan. Und wir sind wirklich jeder Einzelne gemeint und keiner ist ausgeschlossen. Keiner soll verloren gehen. Aber das eine gehört dazu, dass jeder auch persönlich annehmen muss, dieses große Geschenk, das ihm gemacht ist. Und wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir verloren. Und das kann wirklich jeder für sich machen. Er kann zu jemand anders gehen, der den Herrn Jesus schon kennt und sagen, bitte bete für mich, bete mit mir. Er kann es aber auch ganz einfach in seinem Schlafzimmer machen und zu Jesus kommen. Es haben sogar Leute schon gesagt, Herr, wenn es dich gibt, nicht? Den will ich, zeig mir das und den will ich an dich glauben. Aber dieses kleine bisschen, das muss man nun wirklich machen. Oder das ist so, wie mein Schiff ist am Untergehen und es liegen genug Bretter rum, aber man muss es wirklich ergreifen, sonst geht man unter. Und das wird eben verschwiegen aufgrund der historisch-kritischen Theologie und das ist eigentlich das allerschlimmste Ergebnis dieser Bibelkritik. Nun, ich selber bin solch ein Bibelkritiker gewesen. Ich habe das, was ich selber mal gelernt habe im Studium, das habe ich dann meinen Studenten weitergebracht. Ich habe mich vielleicht sogar bemüht, es noch konsequenter zu tun. Und wenn ich dann in meinem Proseminar das allererste Mal zu dieser Gruppe von Studenten sprach, dann habe ich ihnen gesagt, das, was hier zwischen diesen beiden Buchdeckeln ist, das ist nicht Gottes Wort. Ja, es kann sein, dass ein Abschnitt davon für sie vielleicht Gottes Wort wird, sei es wenn sie ihn in der Predigt hören oder wenn sie es selber lesen, aber an und für sich ist das, was zwischen den Buchdeckeln ist, nicht Gottes Wort. Gott hat es mir vergeben. Halleluja. Und so auf dieser Grundlage habe ich dann meine Studenten gelehrt. Und wenn da nicht Gottes große Gnade wäre, dann würde das noch, jetzt wäre ich dann pensioniert oder emeritiert, aber sonst würde das noch weitergegangen sein. Aber Gott ist gnädig und barmherzig und das Erste, was er in meinem Fall getan hat, er hat mich zwei wichtige Erfahrungen machen lassen. Und die erste war, dass bei der historisch-kritischen Theologie unterm Strich keine Wahrheit herauskommt. Und das war ein Schock für mich. Denn das habe ich doch gemeint. Und so ein bisschen war es bei mir wie bei dem Christophorus. Er wollte immer dem größten König eigen sein. Für mich war es, ich wollte da sein, wo die Wahrheit ist. Nicht? Und wenn ich merkte, da ist aber die Wahrheit nicht, nun ja, dann bin ich weitergezogen. Und dies war ein richtiger Schock, durch eine Reihe von Einzelerlebnissen feststellen zu müssen, dass bei dieser nun doch durchaus ausfüllenden und anstrengenden historisch-kritischen Arbeit unterm Strich keine Wahrheit herauskommt. Und ich kriegte dann zur gleichen Zeit noch einen weiteren Schock, nämlich, dass dabei auch nichts herauskommt für die Verkündiger des Evangeliums. Ich habe doch gemeint, als ich mein grässliches Buch schrieb über Studien zur Passionsgeschichte, dass ich damit der Kirche einen Dienst tue. Nicht? Und so ist es, also die Situation der historisch-kritischen Theologen ist wie die des Paulus, als er die Gemeinde in Jerusalem verfolgte. Paulus meinte damals auch, dass er Gott einen Dienst tun würde. Nun, vor Damaskus hat er dann einsehen müssen, dass das Ganze, dass die Sache ganz anders war. Nicht? Und als ich nun merkte, dass da unterm Strich nichts für die Verkündigung des Evangeliums herauskam und auch keine Wahrheit, da war es zunächst bei mir eine große Frustration. Ja, wofür arbeite ich dann? Nicht? Aber zum Glück war das nicht das Ziel unseres himmlischen Vaters, sondern nur erstmal gleichsam der Stopp. Und da er wirklich alles gebrauchen kann, hat er in meinem Fall sich sogar einer Doktordissertation bedient. Wenn ich nach Marburg kam, einmal in der Woche, um dort Vorlesungen und Seminar zu halten, dann hatte ich auch die Dissertationen im Umlauf zu lesen und eine darunter war über eine Kirche unserer Zeit in Afrika. Und da wurden auch mehrere Wunder erzählt. Natürlich alles so aus kühler akademischer Distanz, das sei ja alles neutestamentlich stilisiert und dergleichen. Aber eines dieser Wunder, das war so sehr zur Ehre Gottes, dass das für mich den Echtheitsstempel hatte. Ich las das und war beeindruckt. Und dann fuhr ich zurück nach Braunschweig und vergaß es. Aber dann geschah etwas dreiviertel Jahre später. Ich war im Proseminar, eine Einführung in die exegetischen Methoden und war mit meinen Studenten gekommen bis zu dem Abschnitt Formgeschichte, Wundergeschichten und hatte ihnen an die Tafel gemalt, ja, wenn jemand etwas als ein Wunder erzählen will, dann muss er nach diesen Regeln tun, erstens, zweitens, drittens und so weiter. Fing dann an zu sagen, was ich leider jedes Mal an dieser Stelle meinen Studenten gesagt habe. Natürlich, Jesus sei ein Typ, der Wunder getan habe. Wir könnten das zum Beispiel aus der und der Talmudstelle erkennen. Aber das würde uns das nicht das Recht geben, anzunehmen, die Wunder, die im Neuen Testament stünden, seien da wirklich passiert. Das habe ich, Schande, wirklich Jahr für Jahr meinen Studenten gesagt. Aber in diesem Jahr passierte etwas anders. Ich weiß nicht, ob ich das auch gesagt habe oder wie weit ich damit gekommen habe, denn dann hörte ich mich selber sagen, aber vielleicht könnte man doch nicht wissen, denn so und so hätte ich in dieser Dissertation gelesen. Und dann habe ich meinen Studenten das Wunder erzählt, was ich in dieser Dissertation gelesen hatte. Und das hatte eine dreifache Auswirkung. In diesem Proseminar war eine ungewöhnlich hohe Zahl an wiedergeborenen Studenten. Sonst war vielleicht einer, wenn es hochkam, mal zwei, aber da müssen 6 oder 7 gewesen sein. Das war wohl schon Gottes Vorsorge. Und als sie mich das erzählen hörten, da schöpften die Hoffnung und haben gedacht, vielleicht kann sich ja sogar noch ein Theologieprofessor bekehren. Und dann sind sie haben sie angefangen für mich zu beten. Die Studenten und die Gebetsgruppen, in denen die Studenten waren und deren Familien, alle haben sie für mich gebetet. Das ist also Punkt 1. Und einer dieser Studenten hat dann auch Mut und erzählte, ja, in der Kaffeetwete, das war das Reha-Center für Drogenabhängige in Braunschweig, da sei etwas Ähnliches geschehen. Nun, in dem Moment war ich schon wieder nur Professor Doktor interessiert an Formgeschichte, Wundergeschichten und sagte ihm, er solle das aufschreiben. Ich habe gedacht, besser kann ich ja den Studenten gar nicht klar machen, dass man eine Wunder nur erzählen kann nach den und den Regeln. Nun ja, er hat aufgeschrieben, in der nächsten Woche habe ich das dann auch meinen Studenten vorgelesen und war beeindruckt. Und dann war noch etwas Drittes. Diese Studenten waren so außergewöhnlich nett. Meistens waren die in den Zeiten so 68 herum gar nicht so arg nett. Ich meine, später ist mir klar geworden, da waren so viele Studenten, die von neuem geboren waren, das prägte das Klima. Dann habe ich gedacht, wollte ich auch was Nettes für die Studenten tun. Mein Kollege ging dann in die Mao-kommunistischen Grüppchen, aber Kommunismus lag mir nicht. Und nun hatte dieser eine Student in seinem Zeugnis einen Gebetskreis erwähnt, habe ich gedacht, ach, ich könnte ja mal so für einmal in diesen Gebetskreis gehen. Als ich ihm das dann nach der letzten Sitzung im Semester sagte, da war noch eine andere Studentin dabei und die hatte einen anderen Vorschlag. Sie wollte mir eine Einladung zu einer christlichen Versammlung schicken. Nun, das war damals wirklich vom Herrn. Später bin ich in den Gebetskreis jede Woche gegangen, aber damals wäre ich einfach noch nicht in der Lage gewesen, nicht? Nun ja, ich bekam die erste Einladung im Mai, ging nicht hin, Juni nicht, Juli nicht, August nicht, September nicht und schließlich im Oktober ging ich hin. Wenn die nicht so geduldig gewesen wären und wenn die das Porto gescheut hätten, dann würde ich nicht hier stehen. Nun ja, da hörte ich dann eine gute biblische Botschaft und dann war auch so eine Atmosphäre von Freude und Liebe, dass ich sagte, da will ich wieder hin. Es dauerte aber noch ein Jahr und ein Monat. Und dann war ein Altarruf, das war vielleicht schon öfter, aber ich habe das nie begriffen. Da wurde gefragt, ob da jemand Jesus sein Leben übergeben möchte. Und ich wollte. Aber es war auch so, ich wusste, das war für mich. Ich weiß gar nicht, kann auch noch für andere auch gewesen sein, weiß ich ja nicht. Aber ich wusste, das war für mich. Und dann habe ich das getan, was da gefragt wurde, nämlich das Arm hochgehoben. Und der Herr sieht ja nicht nur den Arm, der sieht auch das Herz an. Und dann hat sich gewaltig was verändert in meinem Leben. Und etwas davon, das wurde deutlich etwa einen Monat später. Erstmal ging ich zum ersten Mal in meinem Leben zu einer christlichen Konferenz. Vorher hätte ich gedacht, mehr als eine Predigt am Tag ist eine absolute geistliche Überfütterung. Nun, auf dieser Konferenz hörte ich unter anderem einen Wycliffe-Missionar sprechen. Ich hatte den schon zwei oder dreimal vorher gehört. Und nun erzählt er, dass sein Sprachhelfer Paul ins Gefängnis gemusst hatte. Paul war kein Krimineller, er war Nepalese. Und da gilt es als Verbrechen, wenn man Christ wird, und als Schwerverbrechen, wenn man andere zu Jesus führt. Und das hatte Paul getan. Er hatte sogar eine Gemeinde gegründet. Nun ja, jetzt berichtete der Wycliffe-Missionar, was Paul gesagt hatte, als er vom Richter stehen musste. Meine erste Reaktion, das kann der Bursche unmöglich gesagt haben. Ich meine, ich hatte so einen gewissen Eindruck bekommen durch die Male, die vorher von ihm gesprochen hatte, wie der wohl etwa geartet sein mochte. Und dann war aber, und das muss die Frucht davon sein, dass ich mein Leben einen Monat vorher Jesus übergeben hatte, war eine andere Reaktion. Ja, aber dann bedeutet das doch, dass erfüllt ist, was in Markus 13,11 geschrieben steht. Wenn ihr vor Richtern und Statthaltern zu stehen habt, so sorgt nicht, was ihr sagen sollt, der Heilige Geist wird es euch geben. muss man wissen, wenn ein Bultmann-Schüler an eine erfüllte Verheißung glaubt, dann ist das schon ein Wunder. Wenn da etwas offensichtlich so geschehen ist, wie es da prophezeit ist, dann sagen sie, ja, das ist ein Vaticinium ex eventu. Die Verheißung wurde eben später zurechtgemacht, nach dem Ereignis. Ne? Aber in diesem Falle wurde mir klar, die Verheißung ist erfüllt. Und dann war es so, als ob eine ganze Reihe von Dingen in dem Bruchteil von einer Sekunde geschahen. Erstmal war es, ja, wenn Gott heute alle diese Dinge tut, dann ist es doch töricht, anzunehmen, die Wunder, die im Neuen Testament stehen, die könnten nicht geschrieben sein. Ja, aber dann bin ich doch für meine Studenten ein verkehrter Lehrer gewesen, ein blinder Blindenleiter. Und zugleich wurde ich dessen inne, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der all das tut, wenn er sagt, so steht's da. Und man muss wissen, der Gott der historisch-kritischen Theologie, das ist wie der Gott der Philosophen. Man könnte das klar machen an dieser kleinen Statue der drei Affen. Ich meine, der eine hält die Augen zu, der andere die Ohren und der dritte den Mund. Also sieht nichts, hört nichts und redet nichts. Und weil die Hände ja alles beschäftigt sind, tut auch nichts. Das ist der Gott der historisch-kritischen Theologie. Und nun begegnete ich dem lebendigen Gott. Und nachdem mir nun klar wurde, dass ich nichts weiß, habe ich gedacht, da muss ich was lernen. Und auf dieser Konferenz war der Chor einer Bibelschule, also habe ich nachgedacht, habe gedacht, es gibt also Bibelschulen. Ich war einige Jahrzehnte Theologin, aber ich wusste nicht, dass es Bibelschulen gab. Nun ja, ich habe mich dann zu dieser Bibelschule durchgefragt und da habe ich zum ersten Mal grundlegende biblische Unterweisung bekommen. Das sah dann so aus, an einigen Tagen in der Woche hielt ich meine Vorlesungen und Seminare an der Universität und an den anderen Tagen saß ich da als Schüler in der Bank dieser Bibelschule. Die war von amerikanischen Missionaren gegründet, war eine Bibelschule für Laien, war so noch nicht mal 20 Schüler. Der Jüngste war ein Bursch von 16 und die Älteste eine Oma von 60 und ich war so Anfang 50. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal da saß. Da war ein junger Bibellehrer, vielleicht so 30, und er sprach über den 119. Psalm. Und ich saß da und wunderte mich. Woher weiß der das alles? Ich, Professor Dr. Habil, wusste das nicht. Und dann kam er zu der Stelle, wo es heißt, du machst mich weiser, als alle meine Lehrer sind. Und da habe ich gedacht, ja. Das muss mit dem passiert sein. Später, da ging ich ja mehr regelmäßig zu dieser Bibelschule und dann lernte auch den Leiter besser kennen. Und da eines Tages sagte er zu mir, Mike, das war dieser junge Bibellehrer, der ist Cowboy gewesen. Hier hat er nicht so viel, aber er liest seine Bibel, er speist seine Bibel, er lebt in seiner Bibel und wenn er seinen Mund aufmacht, was kommt raus? Gottes Wort. Und in dieser Bibelschule habe ich dann zum ersten Mal die biblischen Grundlagen kennengelernt. Einer der Bibellehrer hat mich hingewiesen auf ein Buch über die Inspiration der Heiligen Schrift. Ich war einige Jahrzehnte Theologen und hatte keine Ahnung von der Inspiration der Heiligen Schrift. Als ich das Buch las, habe ich mich fürchterlich geschämt. Mir wurde nämlich klar, dass Gottes Wort auf nahezu jeder Seite klar macht, dass es das inspirierte Wort Gottes ist. Naja, und dann habe ich mich entschieden, meine Studenten auf der Grundlage der Inspiration der Heiligen Schrift zu lehren. Und bin damit angefangen im Proseminar, als sie eigentlich Einführung in die historisch-kritischen Methoden haben sollte und habe ihnen dann gesagt, warum sie das von mir nicht mehr bekämen. Nicht? Und dann hat mir der Herr erlaubt, ein Semester auf der Grundlage der Inspiration der Heiligen Schrift zu lehren. In diesem Semester hatte ich eine Vorlesung über den zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses zu halten Ja, beim ersten Wort, glaube ich, an Jesus, das war kein Problem. Ich hatte alles über den historischen Jesus noch in meiner Schublade. Aber beim zweiten Wort, Christus, da war das ein Tag Kampf. Und dann begriff ich, Jesus ist der Christus. Und dann war es noch ein halber Tag vor Kampf, bis ich begriff, Jesus ist Gottes Sohn. Und noch wieder ein halber Tag, bis ich begriff, er ist der Menschensohn. Sie müssen wissen, für die historisch-kritischen Theologen sind das bloße Titel, von denen man annimmt, dass die Urgemeinde, die dann Jesus angehängt hat. So irgendein Assistent hat mal im Bo-Seminar den Studenten gesagt, die Jünger haben Jesus hochgejubelt. Nun, man muss es nicht so flapsig sagen, das sah dann vielleicht an etwa so aus, ja, wenn ein Judenchrist Leuten, die den Messias erwarteten, sagen, klar machen wollten, dass wir es in Jesus irgendwie mit Gott zu tun bekommen, dann hat er ihnen eben gesagt, Jesus ist der Messias. Und dann wurde erwartet, dass es noch eine andere Gruppe gab, die den Menschensohn erwarteten. Und denen wurde dann eben gesagt, Jesus ist der Menschensohn. Und da die armen Heiden weder einen Menschensohn noch einen Messias erwartete, dann sagte man denen eben, Jesus ist Gottes Sohn. Aber nun begriff ich, das ist real. Jesus ist Gottes Sohn. Und habe das meinen Studenten mitgeteilt. Und dann habe ich auch das durch Gottes Gnade begriffen. Vielleicht sollte ich noch etwas Ihnen mitteilen. Also nachdem ich dieses eine Semester dann gelehrt hatte, hat mich der Herr herausgeholt. Ich hatte ja auch noch gar nicht die nötige biblische Basis, die ich brauchte. Dann hat er mich für etwa ein Jahr in ein Bibel, nicht ein Jahr, so 9 Monate in ein Bibelfreizeitheim getan, wo ich so in der Regel so 2 oder 3 Mal am Tag eine biblische Botschaft hören durfte. Und als ich dann wieder alleine war und selber meine geistliche Nahrung aus Gottes Wort beziehen musste, darauf angewiesen war, natürlich Bibelstunde Mittwoch und Predigt am Sonntag, das ist klar, aber so daneben, da machte ich eine merkwürdige Erfahrung. Ich weiß noch, ich fing an mit Johannes 1, Kapitel 1 und ich wollte das lesen, aber da passierte etwas Merkwürdiges. Ich das aufschlag und las, da kam all das hoch, was ich so als Studentin gelernt und als Professorin gelehrt hatte. Was, Schnackenburg sagt und Bultmann sagt und Käsemann sagt und hier ist das Problem und da ist jenes Problem. Ne? Aber das war doch gar nicht das, was ich wollte. Ich wollte doch wirklich geistliche Nahrung aus Gottes Wort beziehen. Naja, nun hatte ich schon befreiende Seelsorge erfahren, habe gedacht, vielleicht hilft es, wenn ich diese Gedanken im Namen Jesu zurückweise. Und das habe ich gemacht. Und siehe da, es half. Jetzt hatte ich mit einmal freien Zugang zu dem Kapitel. Am nächsten Tag das gleiche Problem. Och, habe ich gedacht, gestern hat das geholfen. Vielleicht hilft es auch heute. Und siehe da. Und ich war dann wirklich genötigt, bis ich mit all den Abschnitten durch war, über die ich entweder als Theologiestudentin oder als Professorin gearbeitet hatte, mich von diesen Gedanken loszusagen. Aber nachdem ich mich losgesagt hatte bei einem Kapitel, hatte ich freien Zugang. Das ist nicht etwa so, dass ich das jedes Mal muss. Und dann hatte ich in Gießen an der EFTA dieses Zeugnis gegeben und dann meinte einer der Dozenten dort, soll das heißen, dass die historisch-göttische Theologie in den Okkult gehört? Auch ich hatte mir bis dahin überhaupt nicht so theoretische Gedanken gemacht, war ja noch ein verhältnismäßig junges Gotteskind, aber dann fing ich an nachzudenken und kann nur sagen, genau so sieht es aus. Wir haben es also nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Fürstentümern und Gewalten der Finsternis. Nun, in der Zwischenzeit, in diesen Jahrzehnten, die das jetzt schon hier ist, durfte ich eins begreifen, nämlich Gottes Wort ist zuverlässig. Da kann man sich wirklich drauf verlassen. Gottes Wort ist kein Naturwissenschaftsbuch. Aber wo es von naturwissenschaftlichen Tatbeständen spricht, da kann man sich darauf verlassen. Nicht die Evolutionstheorie ist zuverlässig. Da sagen ja diejenigen, die diese Theorie vertreten, selber, dass sie nicht bewiesen oder unbeweisbar ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Gilbert Keith, berühmter Mikrobiologe, hat gesagt, die Evolution ist nicht bewiesen worden und kann auch nicht bewiesen werden. Aber die einzige Alternative wäre der Glaube an die Schöpfung, und das ist undenkbar. Nur undenkbar vielleicht für Gilbert Keith, aber nicht für uns. Und mit der Bibelkritik ist es das Gleiche. In der Zwischenzeit hat mich der Herr herangesetzt, da haben sie die Bücher, nun die Bibelkritik kritisch unter die Lupe zu nehmen. Und ich kann nur sagen, wo immer man sie wird kritisch untersucht, da besteht sie den Test nicht. Wo immer man sie auf den Prüfstand stellt, da besteht sie die Prüfung nicht. Es wird zum Beispiel behauptet, dass also 10 von den 27 neutestamentlichen Schriften nicht von den Autoren sind, die da angegeben sind in Gottes Wort. Nun, es gibt da ja so Standard-Einleitungsbücher. Ich habe also den Schnelle hergenommen, der in den meisten theologischen Fakultäten das Buch ist, aus dem die Studenten ihre Einleitung lernen müssen. Und ich weiß nicht genau, wie viele Argumente sind, aber nach meinem Mengengefühl schätze ich, das müssen über 400 gewesen sein. Ich habe jedes einzelne dieser Argumente geprüft, sorgfältig von der Möglichkeit ausgehend, das könnte ja zutreffen. Und keines, aber auch nicht eines hat den Test bestanden. Denn, also das war wirklich, so hatte ich es denn doch nicht erwartet. Wie soll ich das verstehen? Dann 2 Tage später kam ich an die Losung von der Herrn Brüdergemeinde. Wie können die Weisen Weises lehren, wenn sie das Herrn Wort verwerfen? Wollte ich nur sagen, danke, Vater. Jetzt verstehe ich, nicht? Jetzt bin ich dabei, es zu überprüfen vom Hebräerbrief. Das ist genau die gleiche Sache. Argumente werden nachgebetet, die so absurd sind, dass man sich, wenn man es erstmal gesehen hat, an den Kopf fasst. Wie konnte man das überhaupt jemals dagegen einwenden? Ja, oder die Behauptung eben, die Evangelien hätten voneinander abgeschrieben. Ist genau das Gleiche. Davon kann wer will da morgen mehr hören. Ein bisschen, einige Einzelheiten gibt es auch morgen Abend, für die das sonst nicht mitbekommen können. Aber ich kann nur wirklich sagen, Gottes Wort erweist sich als zuverlässig. Aber die historisch-kritische Theologie ist es nicht. Wo immer man sie testet, da stellt man fest, sie besteht den Test nicht. Deshalb, das ist verlässlich. Ja. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort zuverlässig ist, dass wir uns darauf gründen können im Leben und im Sterben. Wir danken dir für dein kostbares Wort und wir danken dir für deinen lieben Sohn Jesus, der das Wort ist und der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und wenn jemand hier ist, der noch nicht ein Schaf des guten Hirten ist, der ihm noch nicht das Herz aufgemacht hat. Mach du doch bitte, dass er unruhig wird und wenn es geht, heute noch sein mit jemandem betet oder alleine Jesus ins Herz bittet. Bitte, lieber Vater im Himmel. Amen.
Vielen Dank für dieses lebendige Zeugnis, auch über das eigene Leben, wie der Herr hier, ja, ich kenne es auch aus meinem Studium, ein großes Wunder getan hat. Ja, und Schwester Linnemann hat inzwischen eine ganze Reihe Bücher geschrieben, wo sie sich nun auch konstruktiv kritisch mit der kritischen Theologie auseinandersetzt. Sie hat also hier wirkliche Argumente zusammengestellt gegen diese Theorien und ich empfehle jedem auch diese Literatur, die hier ausliegt. Ich weiß, da vielleicht noch auf einige Dinge hinweisen. Wir sind ja noch nicht so spät dran, sodass Sie vielleicht noch ein paar Minuten Geduld haben. Hier dieses Werk, Bibelkritik auf den Prüfstand. Wie wissenschaftlich ist die wissenschaftliche Theologie, in Anführungsstrichen gesetzt? Da kommen auch für jeden Theologiestudenten überraschende Erkenntnisse zutage, dass sie eben doch nicht so wissenschaftlich ist, wie getan wird. Und dass vieles Hypothesen sind, dass eine Hypothese, eine Behauptung auf die andere aufbaut, sodass ein ganzes Gebäude von Vermutungen, von Behauptungen entsteht. Und wenn man eine Stütze wegzieht, bricht das Ganze zusammen. Nur nebenbei bemerkt, es gibt etwa auch im englischsprachigen Bereich ganz dicke Einleitungswerke, die bei uns überhaupt nicht berücksichtigt werden, die viel ausführlicher sind als unsere Einleitungen von Guthrie und Harrison etwa und anderen, die bibeltreu argumentieren. Morris, ja, sagen Sie sicher morgen noch einiges. Wer Englisch lesen kann, ist natürlich gut dran. Der hat wirklich eine Alternative. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch jetzt bereits einiges, auch im Deutschen. Hier also nochmals Bibelkritik auf dem Prüfstand. Dann das Thema morgen früh um 10 Uhr. Auch dazu gibt es ein Buch. Wer nicht kommen kann, kann das in Form von einem Buch mitnehmen, aber herzlich eingeladen. Wir haben allerdings nur halb so viel Platz, aber trotzdem dürfen Sie gern kommen. Gibt es ein synoptisches Problem? Fragezeichen. Synoptiker sind also die drei Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas. Johannes zählt man nicht unbedingt jetzt direkt dazu. Aber die Frage halt, wie die Evangelien entstanden sind, ob sie authentische, echte Jesusworte sind, all dieses wird ja bestritten. Dazu morgen früh dann eine ausführliche, auch wissenschaftlich fundierte Darstellung. Um 10 Uhr im Bibelseminar Hotel Sonnenbring, Olgastraße 65 in Bad Wildbad. Über der Tunnelausfahrt in der S-Kurve links hochfahren. Und dann ist man gleich oben, etwa 200 Meter über dem Tunnelausgang. Dann um 16 Uhr ist ja auch ein Vortrag morgen über die Pseudepigraphen. Ich möchte es für die später gekommen nochmal wiederholen. Die sogenannten unechten Schriften, gerade unter den Briefen, Paulusbriefe, die nicht von Paulus stammen sollen, Petrusbriefe, die nicht von Petrus sein sollen angeblich, obwohl es ja ausdrücklich dasteht. Auch dazu gibt es gute Gegenargumente gegen diese Behauptungen. Und ich weise auch noch auf ein Buch hin, Wissenschaft oder Meinung, Anfragen und Alternativen. Das ist auch grundsätzlicher Art, wo es um historisch-kritisches Arbeiten überhaupt geht. Also diese drei Bücher von Schwester Linnemann. Dann gibt es noch wenige Exemplare dieses Büchleins, Original oder Fälschung, historisch-kritische Theologie im Licht der Bibel. Übrigens, diese Bücher sind leider, weil sie auch so einen gewichtigen Inhalt haben, etwas teurer, 26,80. Dieses, es gibt noch drei Stück für 3 Mark, wer schnell ist. Aber natürlich haben sie bei den Dicken noch mehr. Dann hat Schwester Linnemann auch mitgewirkt bei dem Kongress Reformation heute, neue 95 Thesen. Und da gibt es auch ein Buch, wo ihr Referat drin ist, in Kurzform, auch über die Bibelkritik, unter dem Thema Allein die Heilige Schrift, Bibelkritik kritisch beurteilt. Und auch andere Beiträge über Feminismus, über Neue Reformation, über bekennende Kirche heute, über Buße, all diese Fragen. Ruft zur Umkehr, neue 95 Thesen und die Folgen. Das kostet nur 19,80. Dann darf ich auch hinweisen auf unsere Schriftenreihe der ARF, wo wir uns mit Sekten, Kulten, Religionen, Weltanschauungen, Zeitströmungen auseinandersetzen. Hier das Heft 1, wie können wir Zeitströmungen begegnen? Es sind hier etwa 20 der bereits 40 erschienenen Bände vorhanden. Über Islam, über Anthroposophie, über grüne Ideologie, neue Weltordnung, New Age, Schamanismus, Drewermann, Enneagramm, Christsein in antichristlicher Zeit, Gruppendynamik und so weiter. Sie können es einfach mal anschauen. Das steht auch vorne dran und Sie können das auch ins Körbchen einlegen. Ich weise auch nochmal auf die kostenlosen Schriften hin. Da waren noch zwei Hefte. Ah ja, da sind sie von der Schwester Linnemann. Die sind kostenlos. Wer also gar kein Geld hat heute, darf das umsonst mitnehmen. Und das ist dieser Tisch hier, da wo gratis steht. Ja, das dürfen Sie alles mitnehmen. Also bitte jeder möglichst nur eins, damit es für alle reicht. Dieses Heft Gottes Wort, da geht es um die Inspiration der Heiligen Schrift, um diese Fragen. Da habe ich gerade heute, so führt der Herr eine Stunde vor der Abfahrt in Pforzheim noch bekommen, das Päckchen. Wäre es eine Stunde später gekommen, könnte ich es Ihnen jetzt nicht geben. Die Post ist ja auch Werkzeug, auch eine Führung, die ich laufend erlebe mit Gott. Gottes Wort, dieses Heft. Und dann auch ein wichtiges Thema, Religionsbücher. Hilfe oder Hindernis für den Glauben. Gerade für Kinder, wer Schüler hat, nehmen Sie speziell diese sind nur 10 Stück da, also gerade die Schüler haben, sollen vielleicht das mitnehmen. Habe ich jetzt was vergessen? Ja, Sie haben, ich wiederhole nochmal auf dem Platz, die weiteren Seminare auch. Wie gesagt, morgen 10 Uhr und 16 Uhr im Hotel Sonnenbring, um 20 Uhr wieder hier, dann dieses Thema Bibelkritik, Wissenschaft oder Manipulation. Und die weiteren Seminare haben Sie auf diesem gelben Blatt. Bibelseminar Bad Wildbad, was die ARF ist, ist hier auf dem gelben Blatt auf Ihrem Sitz. Dann liegen hier noch Blätter aus über die Reihe Aufklärung. Ein Kalender, den Sie mitnehmen können, wo alle weiteren Seminare bereits eingetragen sind, dass Sie es nie vergessen. Und weitere kostenlose Materialien. Ja, jetzt möchte ich schließen. Wir danken auch der Liebenzeller Gemeinschaft, dass wir hier heute und morgen uns versammeln dürfen, dass der Raum auch hier reicht. Wunderbar, wie es der Herr Leng, der Bruder Stiegler, unser Hausvater vom Hotel Sonnenbring, sagt immer, wir dürfen vertrauen, die Plätze werden immer genau reichen. Und so haben wir es bisher immer wieder erlebt beim Seminar. Und heute haben wir irgendwie den Eindruck gehabt, dass heute ein paar mehr kommen als 40 Personen. Und so hat der Platz auch hier heute gereicht. Würden wir dem Herrn auch dafür danken, auch wenn die Luft ein bisschen eng war. Ja, dann lasst uns noch schließen und uns unter den Segen unseres Gottes stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.